very first time.
Hallo liebe Podcast-Fans, willkommen zu Podcast-Ausgabe Nummer 35. Die Idee zu dem Podcast ist diesmal mehr oder weniger spontan entstanden, denn es gab einige kleine Aufreger um ein großes Turnier in Frankfurt, nennt sich Frankfurt Masters Volume 1. Dort hat unter anderem der allseits bekannte Sonar Güngör ein Coverage angefertigt, die so einiges Diskussionspotenzial birgt. Eingeladen habe ich mir mal, um das ein bisschen näher auseinander zu klamüsern, zum einen den Dennis Jens, aka Nimrod Hellfire.
Moin moin.
Dann noch den Moritz Greiber, aka Chironimus.
Hi.
Und dann noch den Jens Eckert, vielen sicher bekannt unter dem Account Atzenjens.
Hallihallo.
So, jetzt bitte ich natürlich wieder mal drum, dass ihr euch alle ein bisschen näher vorstellt. Wir fangen wieder in umgedrehter Reihenfolge an. Atzenjens, macht mal den Anfang.
Ja, hallihallo Leute. Ich bin der Jens Eckert aus Halle. Im ETCG heiße ich Atzenjens. Studiere zurzeit VWL im dritten Semester hier bei der MEU Halle. Und ich bin heute dabei, weil ich euch ein bisschen was erzählen möchte über mein Turnier nächsten Monat.
Genau. Atzenjens macht jetzt so die ersten Schritte als Turnierorganisator von privaten größeren Events. Und da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, auf seinen Einstand. So, Moritz.
Ja, hi, ich bin Moritz, im Forum der S-Mod Hieronymus. Ich bin 25 Jahre alt, fast fertig mit dem Lehramtsstudium und bin qualifiziert für diesen Podcast, weil ich selber schon einige Turniere organisiert habe und auf ja den meisten Premier Events auch schon mal gearbeitet habe.
Und demnächst auch selber als Coverage-Schreiber aktiv ist.
Genau. Das kommt noch vielleicht im Podcast.
So, Dennis, du... Stell dich einfach auch mal vor, auch wenn dich die meisten wahrscheinlich kennen.
Ja, hallo, mein Name ist Dennis. Die meisten kennen mich als Nimrod Hellfire. Ich bin Content Manager hier auf ETCG. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, dass ihr regelmäßig Artikel lesen könnt, dass coole Coverages auf der Seite sind und so weiter. Und ich bin für diesen Podcast besonders qualifiziert, weil ich bei Amigo Volunteer Coordinator eben für das Thema Coverage bin. Das heißt, ich bin letztendlich leitend verantwortlich für alle Coverages, die auf der Amigo-Event-Seite online gehen und schreibe dort auch selbst sehr fleißig mit. Demnächst dann wahrscheinlich wieder bei den State Open Championships.
Okay, und ich bin nach wie vor der Gem und leite den Podcast. Ja, die Frankfurt Masters waren ja im Vorfeld schon ein Turnier, was einiges an Aufmerksamkeit erregt hat. Einfach weil es veranstaltet wurde von so einigen bekannteren Spielern, sage ich jetzt mal. Dafür wurde es aber mehr oder weniger, ich weiß jetzt nicht, ob das absichtlich ist oder unabsichtlich, freigehalten von im Prinzip offiziellen Staff-Mitgliedern. Es wurde auch immer so deklariert als das als ein besonders großes Event. Ich meine, es hat jetzt im Endeffekt 107 Teilnehmer, was das Ganze irgendwie zwar ein bisschen revidiert hat, aber zumindest von den Preisen her, also von der Preiskategorie der dort ausgeschütteten Preise war es natürlich schon eine Marke.
Wobei es mich wundert, die hatten ja, ich glaube, über 200 Voranmeldungen oder knapp 200 Voranmeldungen. Und von daher war es schon ein bisschen enttäuschend, dass nur so wenig Leute gekommen sind.
Aber also, die 100-Mann-Marke ist nicht selbstverständlich.
Ich wollte gerade sagen, also das muss man dazu sagen, 100-Mann-Marke, da ist klappert selbst Dülm noch selbst dran.
Ja. Ja. Was natürlich besonders auch, wenn man so sich die Namen der Teilnehmer durchliest, das waren dann doch eher alles Namen, die man kennt. Dann würde ich jetzt einfach auch behaupten, ist die Teilnehmerzahl natürlich geschuldet, dass es dort für den ersten Platz unter anderem eine neue Nintendo-Konsole gab und auch die restlichen oberen Plätze ziemlich gut bedient wurden. Weil das muss man ja sagen, das war eher ein Turnier, wie es früher gang und gäbe war, wo die ersten Plätze mit deutlich mehr Preisen bedient wurden. Dafür gab es für die hinteren Plätze im Prinzip fast nichts, beziehungsweise bei der Anmeldung auch fast nichts. Also schon eine andere Strategie, als sie zurzeit gefahren wird.
Ja, das ist auch eigentlich unsere Idee, die wir in Dülmen haben. Wir bedienen die Teilnehmer schon mit vielen Preisen. Also bei uns gibt es Essensmarken, Booster und eine Faltdeckbox. Das ist schon gut. Und dann achten wir auch darauf, dass es bis Platz 16 noch annehmbare Preise gibt, weil ich finde das halt relativ, naja, unfair ist nicht die richtige Bezeichnung, aber wenn man jetzt alles an Preisgeldern, alles das, was man im Pott hat, an den ersten, an Erstplatzierten buttert, das finde ich dann irgendwie ungerecht aufgeteilt. Dann lohnt sich das Turnier halt wirklich für die Profispieler und die ganzen Casuals, die sowieso nicht gewinnen, für die ist das Turnier im Grunde vertane Zeit. Ne? Und deswegen finde ich diese Preisstaffelung schon, naja, nicht optimal, aber es scheint ja gut angekommen zu sein, nicht?
Ja, ich denke auch, das war mehr oder weniger der Gedanke dahinter. Ich meine, veranstaltet wurde das ja von einem neuen Frankfurter Laden in Zusammenarbeit mit dem Herrn Brockmann, der ja sicherlich auch nicht kein Unbekannter ist, aus welchen Gründen auch immer. Und ich habe auch von Anfang an so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das Turnier immer mehr oder weniger in einem geschlossenen Kreis stattfinden sollte.
Also von Profis für Profis, meinst du?
Ja, vor allem auch, dass man wirklich den offiziellen Staff, also die Spielverderber, bewusst raushält aus der Geschichte.
Das weiß ich nicht, würde ich jetzt so spontan... Müsste mal mit den Leuten mal reden, ich weiß nicht, wer gefragt worden ist und wen die da als Staff versucht haben zu bekommen. Das ist,
wurde keiner gefragt.
Okay, also es ist jetzt von außen schwer zu beurteilen. Aber ich denke, die Formulierung von Profis für Profis ist korrekt und da ist ja auch prinzipiell erstmal nicht Schlechtes dran. Also es gibt verschiedene Zielgruppen im Bereich Yu-Gi-Oh! Und diese verschiedenen Zielgruppen kann man auch differenziert ansprechen und das finde ich persönlich erstmal in Ordnung.
Das ist richtig. Gut, dann kommen wir jetzt auch mal zu dem Kernpunkt. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, der Sona hatte eine Coverage angefertigt, dafür auf Connect und die birgt einiges an Diskussionspotenzial. Nicht deswegen, weil sie jetzt diese Qualität hat, die sie hat, die von einigen, sag ich mal, schon erfahreneren Coverage-Schreibern als nicht so dolle deklariert wurde, was ja aber an sich nicht schlimm ist, immerhin war es Sonas erste Coverage, was im Prinzip der Stein des Anstoßes ist, ist, dass Sona die Coverage selbst als die, ich zitiere, ausführlichste und coolste seit Jahren bezeichnet hat.
Wenn man...
Das ist eine Aussage, die auf jeden Fall erstmal nicht so flüssig einem runtergeht. Ja. Jedenfalls ging es mir so.
Provozierend.
Schau, also wenn du... Ich habe mir die Coverage natürlich auch angeschaut und als ich auf Connect geklickt habe, wurde ich erstmal erschlagen von den ganzen Artikeln, die dort standen. Da zitiere ich Paladin, der da gesagt hat, die Menge an Content ist überwältigend. Das stimmt erstmal. Es ist wirklich, wirklich viel. Und wenn man dann die Artikel anklickt, dann ist es oft halt ein Link zu YouTube oder 3-4 Zeilen und nicht besonders viel. Und ob das jetzt als umfangreich zu bezeichnen ist, denke ich ja weniger.
Ja, das ist wahrscheinlich so das Hauptproblem. Wenn man halt aufguckt, wo ich das erste Mal angeklickt habe, habe ich mir auch so gedacht, oh, guck an, das ist aber ganz schön viel. Dann habe ich so das erste angeklickt und dachte mir so, okay, 2 Zeilen Text. Lass so eine Zeile Text, dachte mir so, okay, 3 Rechtschreib und nochmal 3 Grammatikfehler. Okay. Dann habe ich mir so gedacht, na okay, aber vielleicht warum Zeitdrucken hat, weil er so viele Featured Matches gemacht hat. Klick so ein Featured Match an, nur ein unformatierter Link zu einem YouTube-Video.
Jetzt spiel ich mal einfach den Advocatus Diabolus. Ich habe mit Sona im Vorfeld ganz kurz gesprochen über die Coverage. Er hatte mich angefragt, ob ich ihm ein paar Tipps geben könnte. Ich hatte ihm dann so ein Dokument, da habe ich mal alles, was ich mal irgendwann über Coverage schreibe, das sammle ich in einem großen PDF-Dokument und schicke das dann immer allen Leuten, die Interesse daran haben, eine Coverage zu schreiben, hatte ich ihm geschickt. Er hat die Featured Matches so gemacht, er hat eine Kamera laufen lassen. Und er hat dann immer, wenn zum Beispiel das Spiel aus irgendwelchen Gründen noch immer unterbrochen war, weil zum Beispiel ein Judge gerufen werden musste, weil jemand eine Karte aus dem Deck gesucht hat oder weil das Deck gerade 20 Minuten lang gemischt wurde oder sonst irgendwas, hat er immer kurz auf Pause gedrückt und hat danach immer weiterlaufen lassen. Das heißt, er hatte sich zum Ziel gesetzt, die Video-Featured-Matches, sagen wir mal, kurz und knackig zu machen, also dass die keine Längen haben.
Ich hatte nur gedacht, er hat die Hinterhack geschnitten. Ach so, hat er das gemacht.
Nee, er hat sie live vor Ort geschnitten, um sich dann halt die Nachbearbeitungszeit zu ersparen und die Featured Matches dann zeitnah 1-2 Stunden versetzt, was glaube ich dann immer
hochzuladen.
Da wird natürlich viel Zeit verschenkt.
Da wird viel Zeit verschenkt. Also man muss ihm in diesem Moment schon zugute halten. Er hat sich da Gedanken gemacht, er hat auch was Neues ausprobiert. Ich kenne niemanden, der das bisher so gehandhabt hat. Ob das Ganze dann am Ende so effektiv und gelungen ist, das sei, lasse ich an dieser Stelle hingestellt. Ich weiß nicht, ob jetzt diese paar Minuten, die dann da im Endeffekt dann rausgeschnitten werden, ob die das Video so viel sehenswerter machen, als wenn ich das Video einfach nur so laufen lasse. Also ich habe mir viele Videos angeguckt von der aus der Coverage und ich hatte für mich dann oft das Gefühl, dass ich da nicht ganz nachvollziehen kann, da waren so Sprünge drin und das wirkte auf mich immer etwas merkwürdig und hatte immer das Gefühl, ich habe jetzt irgendwas verpasst.
Es ist auch sehr unüblich, also normalerweise, selbst wenn man, sag ich mal, zu dem großen anderen Spiel Wizards rüberschaut, die ja wirklich mit Livestreams und Live-Featured-Matches in Videoform schon sehr viel Erfahrung haben, es hat sich eigentlich etabliert, dass man das schon alles zeigt.
Und dann
und vor allem habe ich nicht verstanden, wenn er schon das filmt und die ganze Zeit dabei steht, habe ich nicht verstanden. Gerade dann hätte man doch vielleicht Pausen, in denen gemischt wird, nutzen können, um zum Beispiel mal auf die Person zu schwenken oder so.
Hätte man zum Beispiel machen können. Also ich persönlich habe ich dann ja auch ein letztes Mal ein Dreieck gemacht. Ich würde an dieser Stelle zum Beispiel dann darüber gehen, zu sagen, okay, ich nutze diese Zeit, wenn ich schon mit der Kamera dabei bin, ich kommentiere das Ganze. Dann natürlich mit einem gewissen Abstand zu den Spielern, dass die Spieler meinen Kommentar nicht hören kann. Da halte ich in diesem Moment die Zeit für effektiver genutzt. Was ich auch schon gemacht habe...
Kann ich dich nur mal kurz unterbrechen, nur damit die Leute sich jetzt nicht denken, was erzählt er denn da? Der Sohner hat doch kommentiert. Wir meinen mit Kommentar jetzt wirklich auch einen Kommentar, der ein bisschen erklärt, was passiert und was die Spieler vielleicht hätten anders machen können in der jeweiligen Situation und nicht wie Sohner es gemacht hat, wenn eine Karte ausgespielt wird, kurz den abgekürzten Namen der Karte zu sagen.
Ich würde auch gerne nochmal unterbrechen und die Motivation dieses Podcasts auch nochmal klarstellen. Ich finde, das wirkt jetzt bis jetzt hier so, als wäre das hier ein Podcast, der nur gemacht wurde, um Sona schlecht zu reden. Nein, wir wollen hier nur nochmal Kriterien einer Coverage durchgehen. Was macht eine Coverage zu einer guten Coverage? Und vergleichen das jetzt anhand von ein paar Beispielen. Das ist uns relativ wichtig, dass wir jetzt nicht hier irgendwie Sonas Coverage oder Sona als Person in den Dreck ziehen möchten. Wir möchten jetzt hier wirklich nur gucken, was sind die Aspekte einer Coverage und was macht eine Coverage gut. Das ist bitte zu beachten.
Richtig. Übrigens wurde Sona im Vorfeld natürlich auch gefragt, ob er hier mitmischen will, damit er natürlich auch seinen Standpunkt darlegen kann. Er hat das aber leider abgelehnt. Ja. Damit sich der Kreis schließt, werden wir nachher dann mal noch drauf eingehen, weil es ja durchaus auch positives Feedback auf Sonas Coverage gab. Inwieweit denn überhaupt Coverages, professionell Coverages von großen Turnieren überhaupt relevant sind für die Community oder nicht. So viel erstmal dazu, jetzt kann Dennis fortfahren.
Gut, ich war stehen geblieben zu erklären, wie man Video-Featured-Matches meiner Meinung nach sinnvoller nutzen kann. Ich hatte jetzt einmal erklärt, man kann einmal einen Live-Kommentar drunter legen und diese Zeit so nutzen. Was ich auch schon gemacht habe, das war vor allem bei den Cups der guten Hoffnung, auch beim Hochzeitsturnier. Wenn ich noch eine zusätzliche Kamera dabei habe, dann lasse ich gerne... Also normalerweise mache ich jede zweite Runde ein schriftliches Feature-Match, ganz normal. Und die Runden dazwischen lasse ich dann oft einfach nur eine Kamera mitlaufen und schreibe in der Zeit dann einfach meinen Artikel. Das heißt, ich habe dann am Ende dieser Runde habe ich sowohl ein Video-Feature-Match als auch zusätzlich dann noch ein bis zwei Artikel und ein paar Fotos und sonst irgendwas, was ich dann halt in der Zwischenzeit noch gemacht habe. Ich bin der Meinung, dass man so die Zeit einfach effektiver nutzen kann. Und im Endeffekt hat man dann am Ende auch mehr Content.
Sehe ich ähnlich. Vielleicht mal, um jetzt so einen schönen O-Ton mal einzufangen, was denn überhaupt den Leuten in einer Courage am besten gefällt, können wir jetzt vielleicht Jens mal fragen. Jens, was sind jetzt so die liebsten Rubriken, die du in einer Courage liest?
Ja, also wenn ich mir mal Zeit nehme, um so eine Courage mir anzutun, dann fange ich an bei der Metagame-Analyse, um mal zu gucken, was wird denn zurzeit gespielt. Aber ich muss dazu sagen, ich bin halt auch irgendwo mehr Händler als Spieler geworden. Das heißt, ich gucke, was wird gerade gebraucht von den Leuten, damit ich halt weiß, was ich einkaufen muss.
Okay, kann ich dir da eine kurze Zwischenfrage stellen?
Ja.
Wenn du so eine Metagame-Analyse jetzt liest, selbst aus Händlersicht, reicht dir da wirklich nur die Grafik Also sag ich jetzt mal das Gruppendiagramm oder hast du gerne noch ein paar Sätze dazu, die das näher erläutern?
Also das ist eher so ein kleiner Einstieg, damit ich dann weiß, was wird denn zurzeit so gespielt? Zum Beispiel von diesem Georgia sehe ich gar nichts mehr so. Und da bin ich ziemlich froh, dass ich nicht mehr so viel davon habe. Aber wenn ich dann genauer wissen möchte, was muss ich mir ranholen für die Spieler, damit sie wieder was bei mir kaufen, dann gucke ich eher noch ins Forum und gucke mir mal so ein paar Threads an.
Nee, das war jetzt aber wirklich eher gemeint auf die Courage. Also ja, wenn jetzt eine Metagame-Analyse gemacht wird, reicht da wirklich nur das Kurvendiagramm oder hast du da gerne noch ein paar erläuternde Sätze, also, die ein bisschen beschreiben, warum jetzt welche Decks vielleicht wie oft vertreten sind?
Ich fand das zum Beispiel bei Sona auch ganz gut, dass er halt nicht mehr dazu geschrieben hat, sodass man sich selber rein interpretieren kann. Also damit der Leser auch ein bisschen aktiver wird, ne? Mhm. Damit man halt dann weiß, warum ist jetzt Feuer und Wasser immer noch so gut oder warum das Georgia oder so halt nicht mehr.
Ich glaube, wir sind hier wieder bei diesem Aspekt von Profis für Profis. Und so wie ich diese Coverage sehe, richtet die sich natürlich vor allem an bessere Spieler und die interessiert es dann auch nicht, warum jetzt bestimmte Decks da jetzt in der Metagame-Analyse besonders vorne sind. Die interessiert, okay, so und so viele Firefist waren da, so und so viele Mermail waren da, das reicht denen dann an Informationen. Genau. Die wissen dann auch, warum bestimmte Decks dann soweit sind. Dass ich da dann wirklich mal eine Erläuterung drunter schreibe, warum sind bestimmte Decks gerade besonders beliebt, das richtet sich dann eher an Anfänger oder ja, Gelegenheitsspieler, die sogenannten Casuals, wie Moritz sie bezeichnet hat, die einfach nicht immer dabei sind, sondern die dann vielleicht auch mal dann wissen wollen, warum ist das denn eigentlich so und sich dann aus dieser Grafik auch nicht so ohne weiteres und ohne Hilfestellung einen Reim machen können. Das heißt, in diesem Moment, wenn wir das jetzt wirklich an dieser Coverage von Sona aufziehen, ist es völlig korrekt zu sagen, ich mache nur die Grafik, weil den Text liest sich dann eh keiner durch. Also da, wenn ich die Zielgruppe Profis habe, dann interessiert dieser Text keinen Mensch und dann ist es auch richtig, diesen Text einfach wegzulassen.
Darf ich weitermachen?
Ja.
Dann gucke ich mir das Staff-Team an, weil ich wissen möchte, wer hat jetzt so es organisiert. Und da fand ich schade, dass er nichts dazu geschrieben hat, weil ich kannte diesen TO gar nicht und da hätte ich gerne 2-3 Sätze drüber lesen wollen, wer denn überhaupt die Person ist. Das hat mir gefehlt.
Das ging mir ähnlich, zum Beispiel bei den TO, da hat mir jetzt was gesagt, aber bei zum Beispiel den Judges, ich muss zugeben, ich kannte keinen davon. Mir ist nur aufgefallen, dass keiner davon offiziell bei Konami oder Amigo schon mal aktiv war und das hat dann bei mir auch so ein paar gewisse Fragen aufgeworfen, warum man denn da nicht wirklich an Leute mit Erfahrungen herangetreten ist, die halt wirklich auch offiziell zum offiziellen Staff zählen und da ja doch wahrscheinlich eine andere Qualität abliefern können.
Vielleicht braucht man Nachwuchs?
Ja, wobei, wenn ich Nachwuchs ausbilden möchte, dann nehme ich eigentlich immer einen Erfahrenen oder einen Unerfahrenen, richtig, der den Unerfahrenen mit an die Hand nimmt.
Richtig. Tja, ansonsten, was gucke ich mir noch an? Eigentlich nur das Featured-Match vom Finale und das war's. Vielleicht noch ein Blog? Gab's einen Blog? Weiß ich gar nicht.
Nee, gab's leider nicht. Nee.
So ein paar lustige Sachen, was halt so passiert ist oder so, die finde ich immer ganz interessant. Mhm. Kann man sich durchlesen.
Das habe ich zum Beispiel auch nicht verstanden. Ich meine, Sonos Ziel war es ja, und das hat er auch selber erklärt, eine gewollt lockere, lustige Courage abzuliefern. Was ja auch, wofür ja ETCG, sage ich mal, wie gemacht ist, weil dort unterliegt man keinen Anforderungen, keinen Zwängen. Dort kann man im Prinzip wirklich schreiben, was man möchte, wenn man dort eine Coverage macht. Ja, da sind Blogs wie geeignet, also wie gemacht für. Also wenn ich auf ETCG eine Coverage gemacht habe, habe ich auch immer Blogs gemacht. Das waren die Artikel, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Das waren nachweislich auch die Artikelarten, die früher unter noch den Courages von Soul und Edi zum Beispiel, die ja auch mehrfach im Feedback-Thread erwähnt wurden, gang und gäbe waren. Und die Leute es ja gemocht haben.
Ich muss mal meine Aussage revidieren. Ich sehe hier gerade ein Interview mit dem TO, Marco Brockmann. Hat er doch was drüber geschrieben, sehe ich gerade. Ah, ich bin halt vorhin noch drüber geflogen bei der Coverage.
Wobei man dazu sagen muss, dass die Blogs von den Klickzahlen her eher geringe Zahlen aufweisen. Also die Blogs werden nicht so oft angeklickt, wie man das vielleicht denkt. Also die sind also jetzt rein von den Klickzahlen eher unbeliebt, aber gerade bei den Leuten, die auf ETCG wirklich aktiv posten, also sprich die erfahrenen und guten Spieler, beliebt. Das heißt, deswegen, die generieren relativ viel Feedback. sind aber an sich gar nicht so beliebt.
Vielleicht ergänzt ihr auch noch, dass es Coverage, Vorgaben für eine Coverage von Konami gibt, die zum Beispiel bei Anwendung finden bei Premier Events über den Server von Amigo, dass man dort nicht alles in eine Coverage schreiben darf. Also es gibt ja diesen Coverage-Knigge, wo zum Beispiel drin steht, dass sowas wie Blogs unerwünscht sind.
Ja, richtig, das war damit
das
gemeint,
solltet ihr bitte noch erwähnt haben.
Ja, das war im Prinzip damit gemeint, wo ich gesagt habe, auf ETCG sind gewisse Sachen möglich, die in offiziellen Coverages nicht möglich sind.
Wobei, auch hier kann man das so noch durchaus zugute halten. Er hat das ja hier und da gemacht. Er hat da so ein paar lustige Bildchen reingesetzt, ein paar Memes. Ein bisschen das so ein Ansetzen. Ja, wie? Dann halt ihm. Also in Ansätzen ist das schon vorhanden. Es ist sicherlich ausbaufähig, aber zumindest irgendwo Ansätze zu sehen sind da ja schon. In diese Richtung. Also man hätte es weiter ausbauen können, aber es ist zumindest ein Stück weit da. Also es fehlt nicht komplett.
Was ich ein bisschen schade finde, ist zum Beispiel bei den Interviews, die ja, wenn man es so nimmt, von dem rein schriftlichen Content, die einzigen Beiträge sind, die man direkt als Artikel verstehen kann. Weil sie die einzigen sind, die von der Länge an das heranreichen, was ich mir unter einem Artikel vorstelle. Da fand ich ein bisschen schade, dass wirklich die einzigen Sachen, die ein bisschen länger vielleicht Zeit erfordern, er alle mehr oder weniger vor dem Turnier gemacht hat. Weil das Interview mit dem TO, und das merkt man ganz deutlich, das hat er irgendwann übers Internet gemacht, offenbar, und bevor das Turnier stattgefunden hat. Das heißt, da konnte er noch nicht mal so Fragen eben wie, bist du mit der Teilnehmerzahl nun im Endeffekt zufrieden oder so mit reinnehmen. Das war wirklich nur so ein Vorab, was dann im Prinzip zu dem Zeitpunkt, wo er es angestellt hat, zu dem Turnier, auch schon wieder ein bisschen veraltet gewirkt hat. Und die andere Sache ist, das Interview mit dem Alpai zum Beispiel wirkt halt so jetzt auch ein bisschen merkwürdig, weil man erwartet sich ja eigentlich ein Interview mit dem Sieger dieses Turniers. Allerdings wird während man das liest auch klar, das hat er mit ihm gemacht vor der ersten Runde.
Wobei man dazu sagen muss, das ist jetzt nicht unüblich. Also ich bereite auch Interviews, Deck Features oft vorm Turnier vor und lade die dann erst auf dem Turnier hoch. Und also das ist erstmal normal in meinen Augen. Das gehört auch für mich zu einer guten Coverage dazu, das entsprechend vorzubereiten. Und ich finde jetzt ein Interview mit einem der derzeit besten Spieler, und das kann man glaube ich nicht bestreiten, ist durchaus Content, den sicherlich viele Spieler lesen möchten. Und eben auch gerade die sogenannten besseren Spieler oder Pros, an die sich diese Coverage ja auch offensichtlich richtet. Von daher finde ich das erstmal so okay. Also das kann man machen. Was mich an den Interviews eher so ein bisschen stört, ist die Formatierung und so wie das Ganze vom Aufbau her ist. Aber das ist dann, das kann man...
Geschmackssache,
genau.
Also das mit der Vorbereitung ist ja gut und schön, aber man hätte sich zumindest vielleicht noch so ein paar kleine Sachen offen lassen können, die man dann aktuell nochmal nachfragt. Nur damit es up-to-date wirkt. Weil ja, Vorbereiten ist ja okay, aber man lässt dann sich natürlich so ein paar Sachen noch zum Editieren übrig, damit man nicht so offensichtlich merkt, wann das geschrieben wurde.
Wobei er das Interview auch schon vor einer Woche hochgeladen hatte oder so. Also das war schon ziemlich lange online.
Ja, zieht euch doch nicht an solchen Kleinigkeiten hoch. Das war seine erste Coverage. Also erwartet doch nicht so viel von ihm. Ich finde, das, was er geleistet hat für seine erste Coverage, ist schon ziemlich gut. Das ist.
Finde ich auch. Das viel, möchte ich auch da noch mal deutlich sagen.
Klar, er kann es da nicht so professionell machen wie Sewell oder so, aber Sewell hat auch jahrelange Erfahrung gehabt. Also.
Ja, mit Sewell oder so habe ich das jetzt auch gar nicht verglichen. Ja. Ich habe das eher so mit Einstiegs-Courages verglichen von zum Beispiel Geheimnismann 3 oder so.
Um vielleicht mal, ja, für mich jetzt als Coverage-Leiter Deutschland mal so eine Meinung zu dieser Coverage zum ersten Mal zu geben. Man muss so natürlich zugute halten, dass diese Coverage für das erste Mal relativ ambitioniert war. Also er hat sich viel überlegt, man merkt auch, dass er sich im Vorfeld Gedanken gemacht hat und dass er hat auch viele Artikel vorbereitet offensichtlich und die schon ins System eingestellt und dann erstmal auf unsichtbar gestellt, um sich dann später Arbeit zu machen. Er hat sich was überlegt, wie er die Featured Matches machen möchte und ich denke auch, er hat sich auch überlegt, mit welchen Mitteln kann ich was erreichen, wie kann ich ein Featured Match möglichst sinnvoll darstellen und hat sich dann halt überlegt, okay, schriftlich möchte ich das nicht machen, aus welchen Gründen auch immer, ist mir zu aufwendig, ist mir zu viel Arbeit, kann ich nicht oder ich finde Videos besser, können wir gleich mal drauf eingehen, welche Form da ist es. Er hat sich halt für die Video-Featured-Matches entschieden und hat sich entschieden, ich möchte die live schneiden. Er hat dann von der Content-Menge, also rein von der Quantität, nicht von der Qualität, hat er auch so ziemlich das geschafft, was so üblich ist. 7 Featured Matches ist ein normaler und guter Schnitt. Das ist völlig in Ordnung. Er hat dann halt noch so ein bisschen anderen Content und so weiter, aber im Prinzip, das ist so für eine Coverage, das ist okay von der Menge her, weil Qualität, was man jetzt besser findet, Video-Feature-Matches oder schriftlich oder was anderes, kann man sich streiten. Was mir persönlich so ein bisschen fehlt, ist sowas wie Deck-Features, was ich zum Beispiel sehr gerne lese. Wobei, wenn Sona zum Beispiel sagt, das ist für Profis nicht so relevant, Deck-Features von einem kreativen Deck, dann glaube ich ihm das jetzt einfach mal. Und er hat tatsächlich auch eine andere Zielgruppe, als ich sie jetzt zum Beispiel mit meiner Coverage habe. Also von daher, man kann schon sagen, das Ganze ist verhältnismäßig ambitioniert. Wenn ich jetzt diese Menge vergleiche mit diesen 7 Featured Matches und dazu noch 2 Interviews und so weiter, dann mache ich das ja nicht ohne Grund, sondern Stein des Anstoßes für diesen Podcast war eben auch dieses Zitat von Sona, das wäre halt die ausführlichste und coolste Coverage, die er seit Jahren gelesen hat. Und rein aus diesem Aspekt der Ausführlichkeit ist diese Aussage schlicht und ergreifend so nicht haltbar. Also das ist von der Quantität ist das erstmal so, sagen wir mal, Standard. Wobei man dazu sagen muss, als Anfänger diesen Standard zu erreichen, ist erstmal eine respektable Leistung. Das ist erstmal okay. Was Sona, glaube ich, nicht so ganz verstanden hat, dass er sich mit dieser Aussage, es wäre die ausführlichste und coolste Coverage aller Zeiten, nicht so dramatisch beliebt gemacht hat, weil das natürlich automatisch impliziert, dass die Coverages davor nicht so cool und ausführlich waren und dass dann natürlich auch die Leute, die diese Coverages davor angefertigt haben, und das schließt dann jetzt zum Beispiel Gum und mich ein, eben nicht so coole und ausführliche Coverages gemacht haben und da die Qualität in meinen Augen jetzt nicht unbedingt überragend ist, sondern ja so halt anfängermäßig, was auch völlig in Ordnung ist, wenn man die erste Coverage macht, ist das halt eine Aussage, die schon so ein bisschen ärgert. Das hängt auch damit zusammen, wenn man als Coverager ist, man bekommt A, grundsätzlich nur wenig Feedback, man bekommt auch nur selten sehr konstruktives Feedback, also man kriegt selten so konkrete Verbesserungsvorschläge. Und dann ist man oft geneigt, so sich selber Feedback zu geben in diesem Moment. Das habe ich auch schon oft gemacht. Also halt, dass ich halt dann meine eigene Coverage nochmal reflektiert habe. Ich habe da auch schon ganz Artikel dann oft drüber geschrieben. Einfach, weil es auch hilft, die eigene Arbeit zu verbessern. Was man halt in diesem Moment vermeiden sollte, und das hat Sona halt leider getan. Man sollte sich halt nicht über andere Leute stellen, beziehungsweise über andere Coverages. Und das war in diesem Moment halt dieser Stein des Anstoßes, weswegen sich einige Leute halt ein bisschen geärgert haben über diese Aussage.
Ich finde, zur guten Entwicklung, also um sich selber gut zu entwickeln, das besser zu machen, gehört auch eben Selbstkritik. Kritik annehmen und Selbstkritik. Und das fand ich so ein bisschen schade, dass in dem Thread viel geflamed wurde und auch unnötig. Es gab halt Kritik, die war negativ und er hat es halt nicht angenommen. Das fand ich eigentlich relativ schade. Und ein guter Coveragler ist sich bewusst, wenn er was schreibt, dass es nicht allen gefällt und dass es dann natürlich auch negative Kritik gibt. Und damit muss man halt umgehen, nicht zuletzt, um besser zu werden bei den nächsten Malen. Und Kritikresistenz ist ganz gefährlich und bringt eigentlich voran.
Und ich kann sagen, als mittlerweile einer der erfassten Coverage-Schloss in Deutschland, selbst ich lerne auf Turnieren jedes Mal immer noch ein paar neue Kniffe und finde immer noch Sachen, die man verbessern kann. Also diese Entwicklung, sich selbst zu verbessern und selbst an der eigenen Coverage zu arbeiten, die hört auch nie wirklich auf.
Ja, die Aussagen von Dennis kann ich eigentlich auch so übernehmen. Man lernt wirklich immer noch was dazu, egal wie viel man das macht. Wobei ich natürlich noch bei weitem nicht so viele Coverages gemacht habe wie Dennis und wahrscheinlich auch nie mehr auf diese Marke komme. Dazu lernen kann man allerdings nur, wenn man im Prinzip Kritiken oder Verbesserungsvorschläge annimmt. Ich hatte mich da mit Dennis am Anfang auch ziemlich in der Wolle. Also wir waren bei weitem nicht die besten Freunde am Anfang und Es gab ziemliche Auseinandersetzungen, wie was aussehen muss. Aber ich habe dann doch auch ein paar Ratschläge von ihm angenommen und die haben mich tatsächlich auch weitergebracht.
Man muss vielleicht auch dazu sagen, tatsächlich sind andere Coverage-Schler auch gehören zu den wenigen Leuten, die tatsächlich in der Lage sind, konstruktives Feedback zu geben. Also beziehungsweise, was heißt in der Lage, also zumindest diejenigen, von denen auch tatsächlich konstruktives Feedback kommt. Also das ist, man kann da eigentlich nur, man kann am besten von anderen Coverage-Schlern lernen, das ist einfach
so. Das ist so und das ist auch ganz logisch so, weil bevor ich selbst eine Coverage wirklich das erste Mal gemacht habe, man kann es sich überhaupt nicht vorstellen, was das heißt, eine Coverage zu machen. Es ist, selbst für andere Leute im Staff ist es nicht wirklich erfassbar, was das wirklich für eine Arbeit ist. Also, die Arbeit als Judge ist eine komplett andere, als wenn man Coverage macht. Das kann man vorher wirklich nicht beurteilen.
Ist so ein bisschen wie im Schulsystem. Jeder redet mit, weil jeder war ja mal in der Schule.
Ja.
Aber keiner weiß, wie es ist, ein Lehrer zu sein.
Genau. So in etwa. Und da ist wirklich das, was ich ein bisschen schade fand, dass die Kritiken, die Sonor gekriegt hat, also die positiven hat er natürlich ganz souverän beantwortet mit einem Daumen hoch, aber die doch etwas negativeren Kritiken hat er mehr oder weniger überhaupt nicht angenommen. Er hat zwar geschrieben, dass ich nehme diese Kritik an, hat aber im Vorfeld im Prinzip alles schon niedergeschmettert, wo man sich nur so dachte, okay, das passt jetzt nicht so ganz. Ein großer Kritikpunkt, den er dann übrigens immer wieder angebracht hat, war die Rechtschreibung. Für mich ist es ist eine ordentliche Rechtschreibung, Grammatik ein Standard, den es einzuhalten gilt. Das ist für mich ein Bildungsauftrag und ich weiß nicht, der Untergang des Abendlandes, wenn jeder so schreibt, wie er lustig ist, oder teilweise dann sogar so schreibt, dass man nicht mal mehr den Sinn des Satzes versteht, was auch hier in dieser Courage teilweise zugetroffen hat, leider. Teilweise war es wirklich so schlimm aus meiner Sicht. Aber da muss man sich doch dann wirklich mal fragen, weil es kam ja auch viel positive Kritik, die das zum Beispiel überhaupt nicht gestört hat. Wie wichtig findet ihr denn jetzt eine wirklich gute, saubere Rechtschreibung und Grammatik in selbst sowas, ich sage jetzt mal selbst sowas wie einer Courage, die ja keine Doktorarbeit und keine Tageszeitung ist? Jens, vielleicht willst du gleich mal als Erster was dazu sagen.
Ja, ich bin selber nicht so der Fan von Rechtschreibung und Grammatik, deswegen sehe ich da meistens drüber hinweg. Hauptsache, ich kann verstehen, um was es geht. Also der Inhalt sollte schon irgendwie herauszulesen sein. Ansonsten ist es mir da jetzt nicht ganz so wichtig, dass jetzt mal ein Punkt fehlt oder ein Komma, obwohl Kommas sind schon wichtiger als Punkte. Aber
also soweit du den Sinn des Satzes noch erfassen kannst,
genau,
sagst du, ist mir
aus.
Eigentlich ziemlich wurscht, ob da jetzt in einem Satz 10 Fehler drin
sind. Genau, weil ich nehme so eine Coverage auch mehr als Notizblock für mich. Ich will mich darüber schnell informieren, was ist an dem Tag auch vor Ort passiert. Mhm. Ich will jetzt da keinen Roman lesen. Also wenn mir schnell die wichtigsten Infos gegeben werden, dann ist das Beste für mich.
Okay.
Das ist so meine Meinung dazu. Was ihr natürlich ganz anders seht, vor allem du, Gam,
Schauen wir mal, was vielleicht Moritz dazu sagt.
Ja, ich finde, Kreativität ist sehr wichtig, aber bitte nicht bei Rechtschreibung und Grammatik. Ich finde, das ist einfach ganz normale Professionalität, das gehört einfach dazu. Sollte Standard sein, nicht?
Sagt die Person, die im Forum grundsätzlich alles klein schreibt.
Grundsätzlich.
Also ich denke, man muss da tatsächlich differenzieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir eine Tageszeitung kaufe oder mir den Spiegel kaufe oder was weiß ich, oder ich lese eine professionelle Website, dann erwarte ich, dass da Rechtschreibung und Grammatik sauber ist. Wenn ich mir anschaue, was auf Facebook, auf ETCG und so weiter gepostet wird, was da an Grammatik und Rechtschreibung rumläuft, das läuft unter, will ich gar nicht drüber nachdenken. Halte ich aber auch nicht so für dramatisch schlimm. Und ich glaube, dass viele Leser es nicht stört, wenn die Grammatik falsch ist. Ich denke, Grammatik, Rechtschreibung, das ist eher sowas, wenn ich wirklich professionell etwas machen will, dann ist das wichtig. Wenn ich sage, das ist jetzt nichts Professionelles, ich mache das nur aus Spaß und so nebenher und ich sehe das dann vielleicht auch als meinen eigenen Stil, der etwas lockerer und cooler ist, sowieso noch das gemacht hat, dann kann man meinetwegen auch ein Stück weit auf Rechtschreibung und Grammatik etwas weniger Rücksicht nehmen. Also das ist wie gesagt, es ist nicht, wenn man, also professionell bei Konami, Amigo oder sonst irgendwo ohne Grammatikrechtschreibung keine Chance. Aber wenn die Leser damit zufrieden sind und es die Leser nicht stört, bin ich der Letzte, der sagt, hier, mach eine gute Grammatik und Rechtschreibung. Also solange es keinen stört, ist okay. Also ich finde es nicht so dramatisch.
Okay. Ein anderer Kritikpunkt war ja noch, dass viele Beiträge von Sono jetzt mehr oder weniger so kleine, ich nenne es mal Mogelpackungen waren. Also im Prinzip schon als Beitrag markiert, das heißt, man muss draufklicken, um den Content zu sehen. Meistens war der Content dann aber nur entweder eine Verlinkung zu einem eigens gemachten Video oder sogar zu irgendwelchen Fremdvideos oder Fremdbeiträgen auf anderen Seiten. Oder es waren Beiträge, die nur zwei Worte enthielten, wie zum Beispiel eine Top-4-Paarung ohne weiteres. Wo ich damals meine ersten Beiträge gemacht hatte, Ende 2011, hattest du, Dennis, mir mit auf den Weg gegeben, den kurzen Fakt, Qualität über Quantität. Lieber ein bisschen weniger und dafür das ausführlicher und halt gut und interessant. Kann sein, dass Sono sich da ein bisschen vielleicht auf einem falschen Weg begeben hat, oder...
Darf ich ja mal kurz, ich finde, da gibt's kein falsch und kein richtig. Also ich finde auch so kleine Blogs interessant, wo nur einfach die Namen der Top 4 geschrieben werden. Das ist dann halt so ein kleiner Live-Ticker. Und ich finde, gerade bei Connect, die Software ist jetzt nicht gerade die beste für Coverages, und diese Live-Ticker-Funktion bei Connect finde ich halt, die ist nicht sexy, die macht mich nicht an. Und da finde ich diese kleinen Blogs, wo einfach nur drin steht, der und der in den Tops spielt das und das, oder auch Rundgang durch die Top-Tables, die finde ich sogar ganz cool, klicke ich ja mal drauf, hab innerhalb von 30 Sekunden gelesen, was da gerade passiert ist, und bin wieder up-to-date, was das Turnier angeht. Und deswegen finde ich, da gibt es jetzt kein richtig und kein falsch, und ich persönlich finde, das ist sogar gut. Dennis, jetzt darfst du.
Auch hier würde ich wieder die Professionalitätskarte ziehen. Tatsächlich. Ich weiß und ich kann nachvollziehen, dass es für solche Artikel einen Bedarf gibt. Also zu wissen, wer jetzt gerade in den Tops gegen wen spielt, das ist eine Information, die ist für Spieler relevant und auch für Leser relevant, und die ist wichtig. Bei Konami hat es tatsächlich mittlerweile auch so gelöst, dass sie bei sich in den Coverages dann so kleine Mini-Beiträge haben, die dann halt so eine Seite sind. Wir haben bei Amigo haben wir jetzt die etwas elegantere Variante gewählt, die auch früher auf ETCG gang und gäbe war. Wir haben jetzt dieses Top 8 Bracket oder Top 16 Bracket, das wir dann immer wieder aktualisieren. Das ist ein etwas schönerer und stilistisch einwandfreierer Weg in meinen Augen.
Gab es nicht auch mal die Ticker-Einträge, die man oben so gesehen hat? Die fand ich zum Beispiel ganz gut.
Die gibt es bei Connect in der Theorie auch. Das Problem ist, dass die Anzahl der Ticker-Einträge, die man bei Connect posten kann und die in Connect angezeigt werden, endlich ist. Das heißt, wenn die rutschen irgendwann nach hinten raus.
Ach,
okay. Das heißt, die sind nicht permanent.
Zumal die Ticker dort im Prinzip mehr oder weniger auch nur Feedback-Einträge sind. Also da kann man nur dort mit hinschreiben, wo auch die normalen User mit hinschreiben können. Das vermischt sich dann.
Was nicht schlimm ist, weil das sind wirklich Sachen, die nur live relevant sind. Ich habe in Dülmen, habe ich auch in Connect gearbeitet, da hatte ich das so gelöst, dass ich das alles in den Blog mit reingenommen habe. Ich hatte mir eine Galerie angelegt mit Blog. Die Blog genannt und hatte dann immer zum Beispiel Fotos von den Top-Tischen gemacht, wer da gerade spielt, und habe dann halt dazu geschrieben, die und die Personen spielen ja jetzt gerade mit den und den Decks. Das ist in meinen Augen etwas elegantere Weg, weil es die diese Artikel nicht so zumüllt. Also dann, und ich dann nicht diese kurzen Mini-Artikel habe, die dann, wie du es sagst, so ein bisschen wie Mogelpackungen aussehen. Man muss sich da so ein bisschen überlegen, wie kann man das geschickt machen. Das sind halt so Sachen, die macht man dann in der Couch, macht man die dann so nebenbei. Wenn man gerade Zeit hat, wenn man mal 2 Minuten Zeit hat, dann tippt man das mal schnell ab und dann passt das schon. Diese Artikel haben irgendwo ihre Daseinsberechtigung, und es ist auch sicherlich richtig von Sona, dass er versucht hat, diese Sachen zu bringen, also diese Informationen an Mann zu bringen. Dass ihm da mangels Erfahrung der, so sagen wir mal, ein eleganter Weg fehlt, das zu machen, das ist halt so.
Man könnte jetzt, also ich würde sagen, wir gehen jetzt mal noch darauf ein, auf die Lösung mit den Featured Matches. Sona hat jetzt nun die Videolösung gewählt. Es gibt noch die Lösung in schriftlicher Form. Es gibt natürlich auch noch die Lösung von Video-Featured Matches mit einem Live-Kommentar, was natürlich höherem technischen Aufwand bedarf. Umfragen früher hatten meist ergeben, dass Text-Featured-Matches beliebter waren, beziehungsweise eine Aufsplittung in sogar Hälfte-Hälfte Text-Featured-Matches und Video-Featured-Matches. Tja, ich weiß nicht, wie seht ihr das so?
Also ich persönlich...
Was findet ihr besser?
Ich persönlich finde, dass die Video-Featured-Matches doch schon ansprechender sind. Man lehnt sich halt zurück, guckt sich das an und man muss einfach nicht lesen. Und ich habe generell so das Gefühl, dass Lesekultur seit langer Zeit schon abnimmt und die Leute lieber hören oder sehen. Also ich glaube schon, dass wenn wir die Umfrage jetzt hier nochmal in den Feedback-Thread einbinden, dass dort stehen wird, dass Videos doch beliebter sind, weil es ist halt einfach angenehmer, finde ich. Das ist mein persönliches Empfinden.
Ja, ich bin der gleichen Meinung, es ist zeitgerechter. Überall hört man Zeitungen sterben aus. Es gehört nicht mehr so in unsere heutige Zeit, finde ich, jetzt so viele Texte zu lesen, weil keiner hat mehr richtig Zeit und Lust, sich durch Textwände zu boxen. Gut, es gibt immer noch Ausnahmen, die Texte lieber haben. Aber ich bin auch mehr so ein moderner Mensch und wenn ich dann halt mal zum Frühstück mir irgendwas angucke von der Coverage, mit einem Kaffee kannst du dir YouTube viel besser antun, als wenn du dann irgendwie noch was nebenbei lesen musst. Das ist zu anstrengend.
Aber ich finde es halt jetzt aber trotzdem recht gewagt zu sagen, dass Lesen out ist heutzutage, aber das ist halt so, ich habe halt gesagt, dass ich so das Gefühl habe, dass
nein,
die Leute
heutzutage nicht. Nein,
was ich jetzt eher nicht verstanden habe, ist die Zeitfrage. Also ich persönlich würde fast behaupten, beim Lesen spart man sich mehr Zeit. Da kommt man schneller an die Informationen, als wenn man sich ein Video anguckt.
Richtig, ich bin ja auch Student, ich lese ja auch viel. Bloß ich meinte jetzt, bei einer Coverage ist es vielleicht zeitgerechter, mit Videos mehr zu arbeiten. Ja. Weil es sind halt Yugi-Spieler und YouTube boomt gerade in der Yugi-Szene, so wie ich das mitbekommen habe. Da gibt's Leute, die schicken ihre Beine bei YouTube rein mit ein paar Videos oder haben da ihre Blogs. Hier dieser Gio, ist der Gio?
Georgi,
genau. Der macht ja auch Deck-Features und so. Also YouTube ist zurzeit ein aktuelles Format für die Yugi-Community. Und deswegen ist das Lesen... Klar, es gehört immer noch dazu, aber bei Featured Matches ist nicht mehr mein Geschmack, sage ich mir so.
Also ich denke, dass dieser Zeitfaktor durchaus eine Relevanz hat. Also zumindest ist es bei mir so. Also ich habe nicht die Zeit, mir am Ende des Tages, was weiß ich, 4 Stunden Featured Match anzugucken. Sagen wir mal, Worst Case Szenario. Dafür fehlt mir die Zeit. Also ist einfach so. Also ich bin Student, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich in meinen Tagesplan nicht rein.
Du meinst
und,
jetzt ein Video angucken?
Also wenn ich jetzt zum Beispiel, angenommen ich habe eine Coverage. Sagen wir mal, ich habe wirklich jede Runde ein Feature-Match und sagen wir mal, jedes Feature-Match geht, Sona hat sie ja ein bisschen geschnitten, ein bisschen gekürzt, sagen wir mal, jedes Feature-Match geht nach 25 Minuten. So, dann habe ich am Ende des Tages, keine Ahnung, 5 Stunden Feature-Match, die ich mir angucken kann.
Ja, okay.
Das guckt sich doch keine Sau an.
Es ist richtig, ich mach das ja anders. Das läuft ja eher so im Hintergrund. Bei anderen läuft Musik, bei mir läuft so ein Featured-Match und in der Zeit arbeite ich.
Da kriegst du doch nichts von mit, oder?
Doch, das geht schon. Also ein bisschen was weiß ich ja von Yugi noch. Also wenn ich mal hingucke und sehe, aha, okay, so und so ist es jetzt gelaufen, passt das. Also ich brauch das nicht so. Ich das nicht wie ein Film, wo ich dann da wirklich dabei hängen muss, finde ich.
Ja, also ich bin der Meinung, dass die relevanten Informationen in einem Textformat sehr viel schneller und sehr viel einfacher zu konsumieren sind als in einem Video. Das ist also ich kann mir ein Fußballspiel 90 Minuten lang anschauen, ich kann mir aber auch am Ende des Tages 5 Minuten lang die Zusammenfassung, keine Ahnung, aus Spielverlagerung der ja durchlesen oder so.
Der Nachteil an dem Text ist ja, dass du nebenbei nichts machen kannst. Du bist dann nur am Lesen und ich habe diese ganzen Videos nur im Hintergrund und kann nebenbei trotzdem arbeiten.
Ja, und ich behaupte, aber die Frage ist halt, wenn du das so machst und man fragt dich dann am Ende ab, ob du überhaupt wirklich eine relevante Information wiedergeben könntest.
Na, ich kann...
Weil die Frage ist halt wirklich, informieren oder nur briesen lassen. Also das ist ja für mich schon ein Unterschied. In dem Moment, wo du das gelesen hast, man fragt dich dann, wirst du mit Sicherheit das meiste kurz darauf wiedergeben können.
Ist richtig. Ich bin dann mehr so der Typ geworden, der sich berieseln lässt. Gebe ich ehrlich zu.
Okay.
Also, und der zweite Aspekt, den ich habe, ist, also es gibt einfach, ich kann nicht überall ein Video gucken. Das ist einfach so. Also sei es jetzt zum Beispiel in der U-Bahn, wo ich mit meinem Handy unterwegs bin und die Verbindung jetzt nicht so prickelnd ist, oder sei es in der Bibliothek. Okay, da kann ich den Ton ausstellen, das geht bei Yugi gerade noch, aber wenn ich jetzt zum Beispiel kommentierte Videos oder Interviews habe, da hört das dann schon wieder auf, was ohne Ton geht. Texte sind einfach da sehr viel flexibler, was die Konsumierung angeht. Also ich persönlich lese eigentlich lieber Texte, aber ich verurteile niemand dafür, wenn er lieber sich ein Video anguckt. Ist so. Kann er gerne machen.
Dennis, du hast ja am Anfang den Stein des Anstoßes im Prinzip genannt. Da kann man vielleicht noch mit reinnehmen, weil dieser Stein des Anstoßes, den du gesagt hast, der fiel mehr oder weniger erst im Feedback-Thread und nicht in der Coverage selbst. Aber in der Coverage selbst sind zum Beispiel auch schon vielleicht so ein kleiner Vorstein des Voranstoßes. Und zwar hatte Sonar dann noch so ein kleines Fazit geschrieben, in dem er im Prinzip so seine Erfahrung wiedergibt, dass es eben sein erster Einsatz war bei einer Courage, und schreibt dort unter anderem auch, dass er das gar nicht gedacht hätte und dass die Hater sich dort zurückhalten sollen und wie viel Respekt man doch eigentlich den Courage-Lern zollen soll für die wirklich immense Arbeit, die sie sich da machen. Ich hatte dann aber so im Endeffekt mit dem Weiteren, was er dann noch so geschrieben hat und auch im Anbetracht dessen, wie er das umgesetzt hat, irgendwie das Gefühl, dass er im Endeffekt nur doch sich selbst Respekt gezollt hat und immer noch kein bisschen Respekt aufbringen kann gegenüber der Courage-Arbeit anderer. Bin ich denn da so auf verlorenem Posten mit diesem Gefühl?
Was heißt viel hinzufügen? Es ist sicherlich in dem Moment richtig, dass gerade die Leute, die am eigenen Leib erfahren haben, wie viel Arbeit hinter so einer Coverage steckt und wie viel Mühe man sich damit auch gibt und wie schwer das auch ist, eine wirklich gute Coverage hinzulegen, dass man gerade dann ein Stück weit sich dann auch mehr sagen wir mal, dann auch entsprechend diesen Respekt vor dieser Arbeit zeigt, den man ja auch selbst einfordert. Und es ist allgemein schwierig, so die User und Leser für diese Problematik zu sensibilisieren, wie viel Arbeit und wie viel Aufwand eigentlich in einer Coverage steckt. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, dass man sich das eigentlich erst dann vorstellen kann, wenn man es wirklich selber mal gemacht hat. Und deswegen finde ich es schade, dass gerade, dass wenn man es weiß, dass man es dann trotzdem macht, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber so, ja, ist so. Ich glaube, wahrscheinlich hat er dann nicht viel nachgedacht und war eher darauf aus, ein bisschen positives Feedback abzukommen. Ich weiß, wie das ist. Man hat eine Coverage geschrieben, man lächelt nach positivem Feedback und man möchte Anerkennung kriegen für die Arbeit. Und ich denke mal, in dem Moment ist er da über sein Ziel ein Stück weit hinausgeschossen. Ich führe das ein Stück weit darauf zurück.
Ja. Man muss ja an der Stelle auch nochmal erwähnen, diese enormen, wie er nennt, Hate-Wellen, ich nenne es einfach mal nur nicht positive Kritik, die ihm dann entgegengeschlagen ist, der Auslöser dafür, und das können wir wirklich nochmal festhalten, weil auch hier jetzt im Podcast immer wieder das Argument gebracht wurde, es war ja seine erste Coverage und an sich ist das ja alles gar nicht so schlecht, alles zugegeben, das ist okay, aber dann darf er sich nicht vergleichen und darf irgendwie andere Courages unter seine stellen, die aus rein objektiven Gesichtspunkten und jetzt nicht für den Maßstab, den er sich gelegt hat, das dort nur für seine Homies oder die Profispieler auf dem Turnier zu machen, aus rein objektiven Gesichtspunkten einfach professioneller sind und auch besser sind. Und das, denke ich mal, kann man abseits von einer Meinung oder einer subjektiven Wertung wirklich objektiv mal so festhalten.
Vielleicht hat er ja auch seine erste Coverage mit euren ersten Coverages verglichen.
Ja, auch dann kann man das objektiv so festhalten.
Okay.
Also ich weiß nicht, meine erste Coverage war Deutsche Meisterschaft 2010. Kann man so festhalten.
Ja.
Na gut. War ja nur ein Gedanke. Ich möchte auch irgendwas dazu sagen wollen.
Na, ich denke, da sind wir auch mit der Geschichte soweit durch. Wir haben es von allen Sachen
beäumelt.
beleuchtet. Wir hatten positives Feedback, wir hatten negatives Feedback. Und ich denke mal, das ist jetzt ein recht stimmiges Gesamtbild. Was wir am Anfang natürlich noch angerissen hatten, der Jens steht vor seinem ersten Turnier.
Genau.
Was er jetzt durchführen will und sucht halt selbst unter anderem noch einen Coverage-Schreiber.
Ja.
Aber vielleicht, Jens, kannst du selber mal noch ein bisschen was zu deinem Saale Championship Nummer 1, was ja am 27.04. in Halle stattfinden wird, mal noch ein bisschen was dazu erzählen.
Also unser Turnier in Halle findet am 27.04.2013 statt. Wir sind gerade in der ganzen Planung, die Location steht schon. Es ist eine Grundschule, wo ich früher auch zur Schule gegangen bin. Platz für 80 Leute, das sollte für das erste Turnier ausreichen. Wir suchen allerdings noch einen Schreiberling, der uns einen Turnierbericht abgeben kann. Also der vor Ort ist, sich Notizen macht und dann halt so eine Art Zusammenfassung bei ETCG postet.
Also brauchst du jetzt keine ganze Coverage, sondern im Grunde nur einen, der nachher, der von mir aus auch selber mitspielen kann, um nachher zu schreiben, so und so hat es ausgesehen, oder was möchtest du?
Also ich geplant ist, wenn ich überhaupt keinen finde, der eine Coverage macht, dann mache ich selber den Turnierbericht. Außer es gibt irgendeinen in ETCG, der sich bei mir melden möchte, um nach Halle zu fahren und eine Coverage zu schreiben.
Ja.
Kann also, sich dann wahrscheinlich per PN bei Atzenjens melden, ne?
Oh, das wäre sehr lieb. Und außerdem suche ich auch noch einen Assistant Judge. Und soweit ich weiß, steht jetzt fest, dass Funky unser Head Judge wird. Mit dem habe ich
schon mal gut.
Die Tage schon mal gesprochen und er meinte, ja, er hätte Lust und es wird, aber er kann mir erst nächste Woche genaueres sagen.
Das ist doch gut, da hast du auf jeden Fall jemanden mit Erfahrung.
Ja. Na. Ansonsten mal schauen, an den Preisen werde ich wahrscheinlich noch einiges ändern, ein bisschen hochstufen. Ich habe erstmal den Preispool von einem anderen Turnier übernommen, aber ich glaube, ich kann da noch ein bisschen einen drauflegen.
Okay.
Ich habe halt gute Konditionen, sage ich mal so.
Anmelden können sich die Leute dann entweder im ETCG, nicht offizielle Turnierepart, oder auf Facebook hast du auch noch
Veranstaltung. Genau, bei Facebook habe ich gestern eine Veranstaltung erstellt. Aber bitte bei ETCG trotzdem anmelden, weil ich mag nicht beides doppelt machen.
Okay.
Ich hab
also
auch den
Leute,
Link...
konzentriert euch auf ETCG,
genau.
Und ignoriert das andere.
Facebook ist eher so, da ist ja auch nicht jeder, ne? Aber so, das, da,
damit auch kann man... Auf ETCG ist halt jeder.
Jeder Yugi-Spieler sollte da sein, genau.
Während der Jens ja jetzt sein erstes Turnier macht, hat der... Moritz da schon mehr Erfahrung und es steht auch bald wieder was an, oder?
Ja, wir haben mit unserer Turnierserie Destiny Tournament Series haben wir drei feste Termine im Jahr. Zu Neujahr, kurz vor der Deutschen Meisterschaft und um die September-Bandlist herum. Und jetzt steht vor der Deutschen Meisterschaft natürlich wieder was an und zwar am Samstag, den 4. Mai. Das ist zwei Wochen vor der Deutschen Meisterschaft und ja, es war schon immer mal eine Idee von mir, dass ich vielleicht auch mal einen Turnierbericht schreiben wollte und der Turnierorganisator hat mich aber nie gelassen. Der hat gesagt, nee, mein Freund Thomas Hedgert. Aber diesmal haben wir Martina, die Kalina, dafür verpflichten können. Die war ja schon Hedgert bei mehreren YCS und die kann das. Und ja, dann nutze ich jetzt die Gelegenheit. Ja, die kann das. Da bin ich direkt sicher. Und ich nutze dann jetzt halt die Gelegenheit, auch mal was zu schreiben. Mal gucken, ob ich es kann, ob es mir Spaß macht. Ich werde auch vielleicht die Umschalttaste benutzen.
Das ist sehr löblich. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg. Danke. So, am Anfang ist es schon angeklungen und da wir jetzt im Prinzip am Ende sind, wird es jetzt umgesetzt. Die Umfrage stellt diesmal euch vor die Entscheidung, was wollt ihr lieber? Featured Matches in Textform oder Video-Featured Matches?
Am besten auch mit Begründung im Feedback-Thread, wäre uns sehr lieb.
Das könnt ihr gerne noch begründen, aber ich bin auch schon dankbar, wenn ihr eure Stimmen abgebt. Ansonsten stehen wieder die Aktionen im Raum, zum einen die Aktion Community Guest und zum anderen noch die Aktion Gundula Gause. Genauere Informationen dazu findet ihr im Feedback-Thread, im Eröffnungspost. Und ansonsten können jetzt, wie gehabt, alle meine Teilnehmer noch jemanden grüßen. Jens!
Danke. Ich möchte erstmal dir, Gam, danken, dass ich spontan noch einspringen konnte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und gerne mal wieder. Ich möchte meinen Andi Planer grüßen. der mich schon über die ganzen Jahre mit unterstützt und jetzt das Turnier mit aufbaut, sowie Lars Lindenhahn und Chris Trautwein, die auch mitwirken wollen.
Moritz, wen willst du grüßen, außer deine Mutti?
Außer meine Mutti grüße ich Nico 1306 Schmelz, das ist der Turnierorganisator vom Destiny Dualman Series, der aufgrund des Studiums mittlerweile in Stuttgart wohnt und den ich sehr selten sehe, und ich mich freue, ihn in Dülmen dann immer wieder zu sehen. Schöne Grüße.
Und Dennis?
Ja, ich grüße mein Team, Standalone. Wie immer, und ja, alle treuen Leser meiner Kolumne, alle, die sonst immer dabei sind, wenn ich irgendwie Coverage schreibe, und ja, das war's eigentlich.
Ja, und da er unser Hauptthema war und wir so viel über ihn geredet haben, grüße ich natürlich Sona. Das gebietet der Anstand, glaube ich. Und ansonsten können wir jetzt mal allgemeinschaftlich noch Ciao sagen.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Haut rein.